Okay, Real Talk nach einer längeren Pause mal wieder, aber trotzdem wieder zurück. Heute mein Gast, DLV. Ist es eigentlich DLV, DLV?
Ich sage immer selbst DLV dazu.
DLV. Müsste es nicht aber eigentlich DVL sein für Devil? Okay, nee, herzlich willkommen.
Dankeschön, DLV. Danke dir.
Schön, dass du da bist, Digga.
Danke für die Einladung.
Ja, wir sind hier am üblichen Platz im Lehmann. Setting sieht mal wieder ein bisschen anders aus als sonst. Immer mal öfters, beziehungsweise öfters was Neues. Ne? Soll ja nicht langweilig werden. Du bist heute hier in erster Linie, weil du heute Abend auch mit deinem Projekt, beziehungsweise mit deinem Event Acid Techno Techno Club bei uns im Club
zu Gast bist. Genau, ja.
Und dann dachten wir, komm, lass uns doch die Chance nutzen und auch ein bisschen quatschen. Das machen wir jetzt auch. Zum Techno kommen wir nachher, würde ich sagen, weil du bist ja eigentlich auch ursprünglich noch musikalisch ein bisschen anders zu Hause gewesen, beziehungsweise kommst aus einer anderen Ecke, nämlich so Rap, Hip-Hop.
Ganz andere Ecke.
Ja, ganz andere Seite, genau. Wobei heutzutage vermischt es öfters ja auch mal.
Ja, das ist so. Super interessant eigentlich. Ja. Ja.
Aber wie ging das bei dir los? Also wie war der Start in die Hip-Hop- und Rap-Welt?
Also ich bin jetzt 31. Ich werde dieses Jahr 32 und ich lege auf, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich in der Schule war, wollte jeder irgendwie was machen, irgendwie was werden und für mich war immer klar, ich werde DJ, ich werde Musik machen. Das war für mich immer schon glasklar. Ich weiß nicht woher, ich weiß, es war einfach eine Sache, die mich immer begeistert hat und irgendwie war das auch immer schon so mein Ziel.
Ja. So musikalische Roots, genau. In der Family oder so?
Gar nicht. Also meine Eltern haben mit Musik oder mit Kunst eigentlich gar nichts zu tun, aber meine Mama war eigentlich immer bedacht darauf, mich irgendwie zu fördern oder mich zu beschäftigen, weil ich damals als Kind immer so ein bisschen Probleme gemacht habe. Und habe Klavier gespielt und verschiedenste Musikrichtungen ausprobiert, also Instrumente, und hatte auch das Privileg, nach der Schule immer auf diese Yamaha-Musikschule in Wien zu gehen. Und dort konnte ich mich halt wirklich austoben. Und ich bin in einem Viertel in Wien aufgewachsen, das halt primär so mit Migrantengeneration, also mit der Migrantengeneration bevölkert war, und bin dann halt irgendwie durch das irgendwie in diese Street-Kultur, Skateboarding, BMX, Breakdance, Sprayen, Rap,
ja. Also in diesen also auch die Hip-Hop-Elemente mit.
Genau. Ja. Und habe dann irgendwann einmal meinen Bruder besucht, mein Bruder wohnt in Holland, der ist vor über 15 Jahren da hingezogen. Und dort bin ich das erste Mal mit so Medien in Kontakt gekommen, die einfach Turntablism, Rap, Hip-Hop, Elektro, Techno, alles was halt damals so im Raum Holland populär war, in Kontakt gekommen. Und da hat es halt eine Radiostation gegeben, die ich immer gehört habe, als ich meinen Bruder besucht habe, Slam FM. Und ich habe halt immer diese Talkmaster oder diese DJs im Radio gefeiert, so mäßig, weißt du? Und zu dem Zeitpunkt hat es halt noch nicht so viel YouTube gegeben oder so viel Medien im Internet, wo man das halt wirklich auch recherchieren konnte. Und bin halt dadurch so ein bisschen in mein Interesse des Auflegens hineingeraten, genau.
Okay. Ja, witzigerweise, also Radio war dann maßgeblich so ein bisschen dafür verantwortlich. Bei mir auch tatsächlich FM4.
Ja.
So, also ich bin ja ein bisschen älter, ich werde dieses Jahr 41 und komme ja noch aus der Zeit mit ganz normalem analogen FM-Radio. Ja. Und dann habe ich immer, also da wo ich aufgewachsen bin, ein bisschen ländlichere Gegend, so 100 Kilometer von hier, Schwäbische Alb, und habe mir das alte Radio mit so Alufolie die Antenne verlängert, dass ich eben FM4 hören konnte. Heftig, weil da gab es immer so freitags und samstags, oder an einem der beiden Tage, weiß ich nicht mehr genau, La Boom Deluxe hieß
ja,
das.
Ja, ja, gibt es heute noch.
Ja, krass. Ja, okay. Noch, ja. Und die haben damals schon quasi Years Ahead Streaming gemacht sozusagen, ja. Live-Übertragungen aus Clubs. Und da bin ich auch in Kontakt gekommen mit von Rap, Hip-Hop, Elektro ganz viel, bis Techno und so weiter. Ja, witzig. Also war für mich auch so, Radio war ganz maßgeblich.
Ja, gibt es bis heute. FM4 La Boom Deluxe und FM4 Unlimited, das sind noch immer Programme, die es heute gibt.
Ja. Ja. Okay, das heißt, du hast mit 15 hast angefangen mit Auflegen?
Genau, also es war so, dass ich dann irgendwie, mein Vater hat ein Restaurant gehabt und da habe ich einen Sommer lang da gekellnert und ausgeliefert und so, habe mir halt ein bisschen Geld gespart und habe mir so mein erstes Equipment gekauft. Mhm. Das waren damals diese CDJ-800, MK2 oder so, die silbernen.
Ja, weißt du? Ja, ja, klar.
Und so einen, so wirklich so einen ganz, den ganz einfachen DJM 400 Mixer und habe dann angefangen, mir jede Compilation, jede CD, die es irgendwie im Internet gegeben hat, runterzusaugen, mir meine Tracks quasi so zu sammeln und habe dann anstatt Counter-Strike zu spielen oder WoW, habe ich dann halt jeden Tag so 8 Stunden lang in meinem Zimmer verbracht und habe aufgelegt.
Ja, geil.
Und habe dann durch einen Freund irgendwie Zugang zu Plattenspielern gehabt, der auch eine riesen Plattenkollektion hatte und habe dann da, also parallel zum CDJ-Auflegen, Platte gespielt. Ja. Und der hatte halt primär so Breakbeat-Sachen, Hip-Hop-Sachen und bin dann eigentlich durch ihn hauptsächlich in diese Musikrichtung hineingeschlittert, weil es mich auch von der Technik sehr interessiert hat. Ich habe das immer sehr bewundert. Also die ganzen DMCs und so, diese Competition und so, haben mich halt immer mega, mega interessiert und ich wollte das halt immer nachmachen, so weißt du. Und habe dann quasi ein Jahr lang zu Hause jeden Tag trainiert, so wirklich trainiert. Und genau zu dem Zeitpunkt hat es ja mit diesen iTunes-Podcasts angefangen. Mhm. Habe mich da so ein bisschen reingefuchst und wollte herausfinden, wie kann ich als der DJ, der ich damals war, Radioshows oder Mixes oder Podcasts hochladen.
Wie war denn eigentlich dein DJ-Name damals?
Mein allererster DJ-Name war Danny La Vega.
Ah, okay.
Und daher kommt auch der Name DLV. Ja.
Aber so, dazu, für alle, die sich gefragt haben, was das bedeutet,
wissen genau, jetzt. Genau.
Okay.
Ja, so hat das dann halt angefangen und ein paar Monate später habe ich dann so meinen ersten Podcast hochgeladen auf iTunes und der wurde dann irgendwie so in diesen Österreich-Charts Nummer 1 gerankt und so, bla bla bla.
Krass.
Und früher hat ja jeder Podcast gehört, so auf iTunes, weißt du?
Ja, ja, voll.
Und irgendwann mal, das war auch so die Zeit, wo er gerade auf Facebook angefangen hat, also zumindest bei uns so, wo Leute Events auf Facebook hochgeladen haben, bla bla. Und da war ich 15, 16 Jahre alt und hat mir damals ein Veranstalter von einem großen Club in Wien geschrieben, ob ich mal Bock hätte, dort aufzulegen. Mhm. Und seitdem ich 16 bin, habe ich dann wirklich fast jedes Wochenende in irgendeinem Wiener Club gespielt.
Ja, geil. Ja. Und das war dann aber noch straight Rap, Hip-Hop?
Also oder? Das Ding ist, primär was R&B und Rap, aber ich war eher so ein Multiformat-DJ. Also ich habe halt auch House gehört, nicht wirklich viel gespielt, aber dadurch, dass ich halt ein Resident-DJ war, musste ich halt ein bisschen flexibler sein. Ja. Weißt du? Und dann habe ich halt angefangen, schöne R&B-Openings zu spielen, bla bla, und dann zu Peak-Time ein bisschen hausiger, ein bisschen mehr schnellere Musik, Abtempo-Sachen und habe da halt so einen schönen Mix zwischen diesen zwei Welten geschaffen. Genau. Und das habe ich halt fast 10 Jahre gemacht oder über 10 Jahre.
Krass. Und dann aber auch irgendwann angefangen, Hip-Hop zu produzieren?
Genau, ich habe ein paar Freunde gehabt, die damals so ein bisschen in dieser Street-Rap-Szene waren. Nachdem ich der einzige von den Jungs war, der irgendwie einen Laptop hatte und eine gecrackte Version von Fruity Loops, war ich halt derjenige, der dran war, irgendwie was zu machen für die Jungs, weißt du? Und habe das halt immer nebenbei gemacht, immer aufgelegt, Beats gemacht, ausprobiert. Die sind dann zu mir gekommen, haben ein paar Parts aufgenommen und irgendwann einmal hat es dazu geführt, dass ich mal auf ein paar Alben ein paar Beats geplaced habe und so weiter und so fort. Und war halt trotzdem immer sehr verbunden mit dieser Rap-Szene, obwohl ich selber nie wirklich Rapper war oder mich irgendwie heftig krass mit dieser Szene identifiziert habe, bis auf das, dass ich DJ war.
Ja. Okay, ich wollte gerade schon sagen, ob du selber auch mal gerappt hast.
Ich habe es probiert, probiert. Aber ich habe dann gemerkt, ich habe andere Talente.
Ja, ja, sehr gut. Und da kam dann irgendwann auch eine Connection mit Bowser? Oder wie hat sich das entwickelt?
Das hat sich ein bisschen später entwickelt. Also tatsächlich war das noch nicht so lange her. Ich würde sagen 5 Jahre oder so.
Okay.
Vor 5 Jahren. Haben sich irgendwie unsere Wege gekreuzt und das war auch durch einen Zufall, weil ich von meinem allerersten Mentor, der mich damals als DJ in Wien sehr geprägt hat und mich auch sehr gepusht hat, also seine Freundin war Schauspielerin und die war auf so einer Schule und war befreundet mit einem Emre, ja. Mhm. Also ich sage jetzt einfach den Namen so. Ja. Und auf jeden Fall, der war befreundet mit dem kleinen Bruder, von einem jetzigen sehr guten Freund von mir, der mit dem Bowser in die Schule gegangen ist.
Ah, okay.
Genau. Und so ein großer, lustiger Zufall eigentlich. Aber wir sind uns irgendwann mal über den Weg gelaufen, haben uns mega gut verstanden. Und ein paar Jahre später, nachdem ich irgendwie angefangen habe, mich mehr für elektronische Musik zu interessieren, hat er mich halt beobachtet. Und er hat gesagt, hey Bro, ich stelle immer meinen großen Bruder vor. Der hängt gerade mit Bowser, viel mit Bowser zu tun. Spiel dir mal vor, was du da so machst. Habe ich so, okay, passt, bist du dir sicher, weil ich mache schon so ein bisschen härteren Techno so mäßig. So. Ja. Ja, passt. Und so haben wir uns irgendwie dann kennengelernt und so kam es dann auch zum Soundclash dann tatsächlich mit Bowser. Ja.
Ja, genau, das war ja auch, also ich kenne nur das YouTube-Video in der Schleierhalle, war das
damals? Ja, ich glaube Schleierhalle war das.
18?
19.
19, okay. Ja. Es war ja eine Riesenshow. Ne? Und du hast da aber im Prinzip dein Techno-Sound performt.
So? Ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ein heftiges Erlebnis, das ich bis heute noch nicht wirklich verarbeitet habe, weil es war dann wirklich so, alle gegen Bowser und ich kriege einen Anruf und es heißt so, hey Danny, wir wollen, dass du im Red Bull Soundclash spielst. Und ich so, wie jetzt spielen? Also ja, wir wollen, dass du einen Track von dir spielst. Und ich so, du weißt schon, dass ich mache so harten Techno. Wiederholt habe ich ihm das so gesagt. So. Bist du dir sicher? Ja, schick mal durch. Und ich schicke denen so die Tracks und ich denke mir so, ja, okay, passt. Wenn die das hören, sagen die so, ja, passt schon. Passt einfach nicht. Ja. Und so, nee, wir haben schon gesprochen mit denen, die feiern das, wir wollen, dass du das spielst. Und ich so, wie jetzt? Ja, wir wollen, dass du den Track Reference Tractor spielst da. Und ich so, aber ihr wisst schon, das ist ein Rap-Konzert von Bowser so. Und so Summer Jam, Apache, bla bla bla, wie passe ich da rein? Und dann haben die mir das Konzept erklärt. Und es war ja alle gegen Bowser und das war, glaube ich, der erste Soundclash, wo so zwei Teams gegeneinander Tracks der anderen Künstler neu interpretiert haben. Und die wollten halt mich als Counterpart zu einem Bowser-Remix haben. Und da ich halt zu dem Zeitpunkt halt relativ unbekannt war und die mich da irgendwie in diesem ganzen Setting gesehen haben, wollten die das probieren.
Mhm. Genau. Wie war so die Reaktion des Publikums? Also ich meine, Schleierhalle, da sind bestimmt wahrscheinlich um die 8.000 bis 10.000 Leute oder so?
Es waren 17.000 Leute.
Ah, Wahnsinn.
Genau, es waren 17.000 Leute. Und für mich war es halt surreal oder unbegreiflich. Ich war sogar kurz davor, das Ganze irgendwie abzublasen, weil ich so nervös oder es nicht fassen konnte oder einfach es ging in meinen Kopf nicht rein, dass ich da jetzt.
Du hast es auch live gespielt, oder?
Genau.
Das war also nicht DJ-Set?
Nee.
Du hast die Nummer.
Genau, es war für mich auch wichtig, weißt du, was macht denn das her, wenn du da jetzt dastehst mit dem CDJ? Sondern ich habe mir echt so die Mühe gemacht, habe so aus diesem damaligen Demo-Track, der noch gar nicht released war, so eine Version gemacht, die ich irgendwie über Ableton mit meiner Machine damals noch irgendwie so live ansteuere, damit das halt irgendwie so einen Charakter hat, dass es halt wirklich eine Performance ist, weißt du? Und ja, also ich wusste tatsächlich nicht, wie die Leute reagieren und ich hatte auch mega Anxiety, weil ich nicht wusste, hey, das könnte meine Karriere als DLV beenden, bevor sie überhaupt angefangen hat. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt war ich ja wirklich No-Name. Ich hatte, glaube ich, 300 Follower oder so auf Instagram oder so. Nicht, dass ich da jetzt einen großen Wert drauf lege, aber es war halt wirklich, ich war ein unbeschriebenes Blatt. Und jetzt stell dir vor, du stehst da vor 15.000 Leute oder 17.000 und die hören das und denken sich, was ist das für eine Scheiße so?
Was macht der da?
Was macht der da so?
Ja.
Und ich kann es echt bis heute nicht fassen, aber die Crowd-Reaction war so heftig, die Leute haben so auf diesen Sound angesprungen, die haben das sofort verstanden, das war auch meine Intention. Als ich vom Hip-Hop zum Techno gekommen bin, die Erfahrung, diese Emotion, die mir Hip-Hop-Musik oder generell Pop oder kommerzielle Musik gegeben hat, in meine Techno-Musik einzufließen, nicht im Sinne, dass ich jetzt kommerzielle Techno-Musik mache, sondern Musik, die irgendwie aus der Emotion stammt und die Leute einfach erreicht und berührt.
Ja, ich meine, wenn man in so einem Setting, wo im Prinzip wahrscheinlich 90% der Leute in erster Linie wegen Rap-Musik da sind, wenn man es dann schafft, die mit so einem harten Techno-Rave-Sound abzuholen, dann hat man auf jeden Fall was richtig gemacht.
Es war für mich auch ein sehr, sehr krasser Schlüsselmoment, weil ich da erst verstanden habe, dass es für mich eigentlich keine Genres mehr gibt, sondern ich hab verstanden, dass es nur gute oder schlechte Musik gibt, unabhängig vom Genre, weil am Ende des Tages, wenn deine Musik aus dem Herzen stammt, dann wird es auch die Herzen deiner Zuhörer erreichen, egal, ob es jetzt Hip-Hop, Rap, Techno, Hard-Techno, Goa, Trance ist ziemlich egal, solange du deine Kunst oder deine Musik aus dem Herzen machst oder aus der reinen Intention des Schaffens. So. Mhm. Das ist so mein Ansatz in der ganzen Sache.
Ja, absolut. sollte auch der Ansatz sein. Ja. Also dann, ich bin auch überzeugt, dass so Zuhörer oder Konsumenten in der Regel auch sehr empfänglich sind oder auch spüren, ob die Musik, also ob das authentische Musik ist, die da jemand spielt, oder ob das im Prinzip einfach Track an Track an Track oder ein Track produziert ist, der eben gerade nach irgendeinem Schema gemacht ist oder auf irgendeinen Hype, also sich an irgendeinem Hype orientiert oder so. Also ich glaube, so Authentizität ist sowieso das Wichtigste, was ein Künstler mitbringen sollte. So.
Du, ich finde, das ist das Allerwichtigste, weil ich denke mir oft, jeder Künstler muss sich selbst die Frage stellen, hey, aus welchem Grund setze ich mich da jetzt ins Studio und habe die Ambition, aus seiner Idee etwas Greifbares zu schaffen, was ist mein Ziel dahinter? Und wenn das Ziel irgendwie nur ist, irgendwie erfolgreich, berühmt oder irgendwie Kohle mit der Musik zu machen, na klar, es gibt natürlich Leute, die schaffen das über die Wege, aber am Ende des Tages musst du dich als Künstler selber fragen, was gibt mir das? Weshalb tue ich mir das an? Am Ende des Tages geht es wirklich nur darum, was Schönes zu hinterlassen, weißt du?
Absolut.
Und das spüren die Leute und das ist das, was ich glaube, was du mit Authentizität meinst.
Ja, safe. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied dann zwischen Kunst oder einem Künstler und einem Dienstleister.
Definitiv. Ich glaube,
so kann man es ganz gut kategorisieren.
Ja, am Ende des Tages, in dem Moment, wo du als Künstler oder jemand, der etwas schafft, auf eine Bühne tritt, gehst du ja diesen Vertrag ein, einerseits deiner Kunst treu zu bleiben, aber auf der anderen Seite auch deiner Crowd irgendwie was zu geben. Weißt du, was ich meine? Du gibst ja einen Teil von dir an die Crowd ab, so, weißt du? Und da musst du auch die Weitsichtigkeit haben und nicht irgendwie diesen Tunnelblick entwickeln, um das große Ganze zu sehen, was du mit deiner Kunst dann am Ende des Tages als Performing Artist erreichen möchtest.
Ne? Ja, absolut. Okay, dann war dieser Red Bull Soundclash, du hast da die Leute überzeugt, du hast da abgerissen. Ich kann auch wirklich jedem mal ans Herz legen, sich das mal reinzuziehen. Also YouTube, Bowser, alle gegen Bowser.
Alle gegen Bowser,
2019, Schleierhalle Stuttgart, ist wirklich eine geile Show gewesen. Gab es generell dann noch irgendwie Zusammenarbeiten mit Bowser oder mit Rappern irgendwie?
So per se nicht. Also ich habe weiterhin auch neben DLV immer wieder Beats für befreundete Rapper gemacht. Habe das unter einem anderen Pseudonym gemacht. Genieße ich auch teilweise bis heute, weil es mir einfach manchmal so eine Auszeit gibt von allem anderen. Weißt du, wo ich mich kreativ einfach ohne Druck, ohne irgendwie eine Absicht jetzt irgendwie abliefern zu müssen, Musik schaffen kann und sich andere Leute damit erfreuen, weißt du? Weil seitdem ich Techno produziere, habe ich auch ein bisschen einen anderen Zugang, was Musikproduktion angeht. Und vor allem mache ich Beats, die ein normaler Hip-Hop-Produzent nicht machen würde. Weil ich einfach einen anderen Zugang zum Sounddesign habe, zum Arrangement oder generell Themen, weißt du? Ich habe jetzt letztens zum Beispiel einen Track gemacht, einen Trap-Beat, Trap-like-Beat mit einer Acid-Line zum Beispiel, sowas in die Richtung. Das habe ich davor noch nie gehört gehabt und das finde ich halt immer nice und interessant, so verschiedene Welten zu fusionieren.
Ja.
Aber wie es dann wirklich zum späteren Verlauf zu Bowser gekommen ist, hatte so viel mit dem Soundcache nichts zu tun, sondern einfach durch die intensivere Freundschaft mit dem Typen, durch den ich halt Bowser kennengelernt habe, sind wir uns immer öfter über den Weg gelaufen und sympathisch gefunden und einfach Freunde geworden. So.
Ja, cool. Und als jemand, der so beide Seiten kennt, was ist so der Hauptunterschied zwischen der Rap- und Techno-Welt? Was würdest du sagen?
Puh, also ich würde jetzt mal ansetzen, von der DJ-Perspektive zu reden. Weil da ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Also ich war jetzt wirklich über 10 Jahre lang Hip-Hop-DJ und habe in so Hip-Hop-Läden gespielt. Und das Erste, was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist einfach die Atmosphäre in einem Hip-Hop-Club im Vergleich zu einem Techno-Club. Also ich bin es halt gewohnt, dass in Hip-Hop-Läden immer, da geht es halt immer um Sehen, gesehen werden, Protzen, Mädels, Tisch, Flasche, ich habe die Uhr, ich bin der, ich schau böse, ich kann am bösesten schauen und so. Das war etwas, was mir, als ich Techno noch nicht kannte, ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen, weil ich einfach in diesem Sumpf drinnen war, so, weißt du. Und als ich dann auf meiner allerersten Techno-Party war und ich mit Techno noch nichts zu tun hatte, ich habe diese Musik nicht verstanden, für mich war das so abstrakt und weit hergeholt, dass ich tatsächlich eine komplett neue Erfahrung machen musste, um zu verstehen, hey, was ist das eigentlich, weißt du? Und der größte Unterschied ist einfach, als Hip-Hop-DJ bist du ein Crowd-Pleaser, du bist eine Jukebox, du bist ein, also zum, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, ja, es gibt natürlich auch andere krasse Hip-Hop-DJs, die das wirklich so betreiben wie Techno-DJs, im Sinne von, dass sie halt wirklich Künstler sind und prägend für die Musik und für die Stilrichtung sind, weißt du? Aber der Großteil der Hip-Hop-DJs spielt für mich 80% deckungsgleich. Und das ist ja nichts Schlechtes. Ich möchte da überhaupt gar nicht gegen diese Leute schießen. Aber am Ende des Tages habe ich halt einfach gemerkt, die spielen einen Track nach dem anderen und sobald die sich ein bisschen was Neues wagen, werden die sofort von der Crowd bestraft, weil die wollen nur das hören, was die gewohnt sind. Der Track kommt nach dem Track. 5 Jahre später, als ich wieder in einem Hip-Hop-Club war, dieselbe Playlist, so, weißt du? Und als Techno-DJ ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass du da, also wenn du, man muss auch dazu sagen, es gibt ja DJs und es gibt DJs, die auch produzieren, großteils Musik spielst, die von dir stammt oder Interpretationen von dir, Edits, Remixes oder die Art und Weise, wie du die Musik präsentierst, sehr viel individueller ist als im Vergleich zu einem Hip-Hop-DJ.
Ja.
Das ist so für mich der größte Unterschied. Aber von der Szene her, weißt du, also es ist generell, der größte Unterschied ist einfach so die Atmosphäre,
ja.
Der Vibe und auch die Menschen teilweise. Also es ist ein bisschen... Ich versuche mir das gerade kurz vor das geistige Auge zu halten. Aber es ist schon ein krasser Kontrast. Ja,
ja, ja, absolut, absolut. Also ich kenne ja auch beide Welten recht gut und war jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch mal wieder in so einem reinen Hip-Hop-Club mit einem befreundeten DJ, der da aufgelegt hat. Und es ist halt einfach 1:1, genauso wie du gesagt hast. Ja. Es ist immer noch also die gleiche Mucke. Flaschen... Frauen, jeder guckt böse, jeder will der Coolste sein und es gibt immer Stress.
Ja.
Also ich glaube, es gibt keinen Hip-Hop-Laden oder keine Hip-Hop-Party, auf der es keinen Stress gibt.
Ja, ich kann mich ganz genau erinnern, meine erste Erfahrung in einem Techno-Club, ich habe unabsichtlich jemanden gerempelt und der hat sich bei mir entschuldigt. So. Und ich war so schockiert, so, weißt du, normal... Ich, kannte das so in dem Ausmaß gar nicht.
Bist du schon bereit gewesen?
Jetzt na wirklich.
Dann so, sorry, was?
Ja,
ja du? Nee, absolut. Sehe ich genauso.
Also es ist ein bisschen zu einem gewissen Maß viel inkludierender, als mehr ein gemeinsames Sein, als dieses, was ich halt in Hip-Hop-Clubs erfahren habe.
Ja, 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 safe. Das Miteinander ist auf so Raves oder Techno-Partys einfach viel, viel wichtiger oder ein viel größeres Thema und auch viel entscheidender für die Party als irgendwie in einem Hip-Hop-Club.
Ja, so, ja.
Aber was so deine DJ-Skills angeht, also ich als Hip-Hop-Konsument, sag mal, der jetzt nie wirklich Hip-Hop-DJ war, hat es immer ein bisschen probiert oder auch für mich mal gemacht oder so. Es ist ja schon eine andere Art des Auflegens.
Total.
Und hast du das auch für dich irgendwie adaptiert in deinen...
100%.
Ja?
100%. Also für mich war Hip-Hop-Auflegen immer die Königsdisziplin des Turntablisms.
Ja.
Also, also für mich ist ein Hip-Hop-DJ, der sein Handwerk versteht, auf jeden Fall top-notch in seiner Craft. Und allein betrachtet, wenn du dir jetzt mal die Playlist eines Hip-Hop-DJs ansiehst oder das, was er spielt oder die Agilität oder die Geschwindigkeit, in welchem Tempo der Übergänge macht und auch eine Feinfühligkeit und ein Verständnis von seiner Crowd an den Tag legen muss, beziehungsweise auch verstehen muss, okay, wie baut er quasi den Abend auf? Du mischst nicht Chorus auf Chorus, sondern du lässt eine Geschichte erzählen und musst auch im selben Moment alle 30 bis 40, 50 Sekunden eine Transition machen.
Ja.
Also so Sachen wie Beatmatching oder Haptik oder Mixing, natürlich das roughe Cutten und sowas, das sind Stilmittel, aber ein guter Hip-Hop-DJ versteht es, nahtlose Übergänge und musikalische Geschichten zu erzählen wie kein anderer DJ.
Ja, absolut.
Und das ist etwas, was mich als Techno-DJ auch immer sehr, sehr interessiert und auch immer sehr, sehr motiviert hat, diese Fähigkeiten aus dem Bereich mit in meine Techno-Sets einfließen zu lassen, weißt du? Ich muss mir nicht überlegen, okay, sind die Tracks jetzt synchron oder nicht, sondern ich kann mich mehr auf die Musik und auf den Vibe und auf diesen roten Faden konzentrieren als DJ, als dass ich mir Gedanken machen muss, hey, wann ist das Auto, wann mische ich den Track ein, sondern das passiert viel automatisierter jetzt für mich, weißt du?
Ja.
Und so kann ich mich halt wirklich komplett auf den Dancefloor konzentrieren und mich dem Dancefloor hingeben und damit wirklich eine Geschichte erzählen.
Ja. Rein vom Spaßfaktor, macht dir Techno oder Hip-Hop auflegen mehr Spaß?
Puh,
oder schwer zu vergleichen.
Ich würde sagen, Hip-Hop auflegen ist für mich wie eine alte Ehe, so, yeah, weißt du? Und Techno ist für mich einfach, das ist mein Herz, das ist meine Liebe, das ist, ich habe so viel geopfert, um das zu machen, um heute hier mit dir zu sitzen und über dieses Thema zu sprechen, weil Techno etwas für mich komplett Neues und anderes in mein Leben gebracht hat, weißt du? Und natürlich genieße ich Hip-Hop hören, konsumieren. Ich check natürlich auch noch immer ab und zu ab, was da so passiert am Markt oder was jetzt gerade so in ist und was nicht mehr in ist. Aber Techno auflegen ist für mich gerade so das Schönste auf der Welt.
Ja, okay. Dann können wir dieses Hip-Hop-Thema jetzt auch langsam abhaken. Kommen wir zu deiner eigentlichen aktuellen Passion. ja, also mittlerweile, ich meine, die meisten, die sich das jetzt anschauen oder anhören werden, die werden dich ja sowieso nur als Techno-Artist kennen.
Ja.
So, und
ich habe ja auch tatsächlich noch nie wirklich viel darüber gesprochen. Ich habe ab und zu mal so in einem Post angeschnitten, was meine Roots sind, aber ich habe nie wirklich viel darüber gesprochen.
Aber bewusst, also war das dir irgendwie wichtig, dass, beziehungsweise wolltest du nicht, dass diese Leute das wissen? Oder?
Das Ding ist, ich habe halt in Wien das Problem gehabt, ich war ein sehr bekanntes Gesicht als Hip-Hop-DJ, weißt du, und als ich dann mit Techno angefangen habe, haben mich in Wien, also die ganze alte eingesessene Garde von Techno-Promotern, DJs, immer als diesen Hip-Hop-DJ gesehen, als den Commerz-DJ. Mhm. Deshalb wurde ich ja zu DLV und habe mir keinen Kunstnamen ausgesucht, weil am Ende des Tages hätte mich in Wien jeder Danny LaVega genannt. So wurde ich von Danny LaVega zu DLV. Und für mich war das halt immer mit so einem negativen Beigeschmack verbunden, mich immer profilieren zu müssen oder mich erklären zu müssen, dass ich jetzt Techno mache und dass ich das aus realen Gründen mache und dass ich das aus Herzen mache und nicht irgendwie auf einem Trend aufspringe oder weil ich jetzt das irgendwie cool finde, sondern für mich war es wichtig, da für eine Zeit lang irgendwie so eine Trennung zu machen, um einfach dem DLV-Projekt Raum und Zeit zu geben, sich zu etwas Eigenständigem zu entwickeln und mich von meiner Vergangenheit ein bisschen loszulösen.
Ja.
Das hat natürlich international nicht wirklich viel Unterschied gemacht, aber ich habe ja in Wien gestartet, habe dort meine ersten Schritte gemacht, bin dort zu dem Techno-DJ geworden, der ich großteils heute bin, und dementsprechend habe ich nie wirklich viel darüber gesprochen, um einfach die Ruhe walten zu lassen.
Ja, weißt du? Verstehe. Wien ist eh ein gutes Stichwort. Also du bist ja, was ich sehr sympathisch finde, auch wenn du inzwischen in Berlin lebst,
ja,
du hältst ja so diese Wien Fahne
ja,
hoch,
klar.
Wien Representer, Wien ist dir augenscheinlich sehr wichtig.
Ja.
So, es ist dir auch, glaube ich, sehr wichtig, dort noch nach wie vor deine Residency zu haben, deine Partys dort zu machen.
Ja.
Was bedeutet Wien für dich?
Hey, Wien bedeutet alles für mich. Weißt du, Wien ist für mich die schönste Stadt auf der Welt. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders geboren zu werden. Weißt du, Wien hat mich so geprägt. Und im selben Moment ist Wien auch so schwierig für mich, weißt du. Es ist einfach so eine Hassliebe, mit der ich auch jeden Tag zu kämpfen habe. Ich vermisse Wien absolut, weißt du? Meine Freunde, meine Familie, die Umgebung, mit der ich groß geworden bin, aber im selben Moment spüre ich einfach, dass ich dort gerade nicht Platz finde, weißt du? Und mir ist es wichtig, das ist auch der Grund, weshalb ich daran so festhalte und auch Wien so repräsentiere, weil ich musste mir alles selber beibringen, weißt du? Dadurch, dass ich halt dieser Hip-Hop-DJ war, niemand hat mich irgendwie supportet oder mir irgendwas gezeigt, sondern ich musste wirklich auf Teufel komm raus mit dem Kopf durch die Wand und mir alles selber beibringen, mir alles selbst auf die Beine stellen. Und für mich ist halt einfach wichtig, so eine Inspiration für die kommende Generation junger Wiener Künstler zu sein, weißt du, oder DJs oder Produzenten, you name it, ist egal. Aber ich möchte einfach die Person sein, die mir damals gefehlt hat, weißt du. Und das möchte ich halt repräsentieren und das treibt mich auch extrem an, weil das ist einfach so etwas, was mich so sehr erfüllt, einfach den Leuten irgendwie so eine Chance zu bieten, zu sagen, hey, ihr braucht euch nicht verstecken, ihr müsst nicht nach Berlin oder ihr müsst nicht da. Ihr habt alles, was ihr braucht hier, habt einen phänomenalen, geilen absolut geisteskrank, Techno-Club in Wien, mitten im Herzen. Ihr habt so eine Lebensqualität, ihr müsst einfach nur an euch glauben. So, weißt du?
Starke Worte auf jeden Fall. Kann ich halt eins zu eins so unterschreiben. Wir können bei dir Wien mit mir Stuttgart austauschen. Hier hat für mich auch eigentlich alles gestartet, mehr oder weniger. Ich habe hier meine Basis, meine Leute. Ist eine Hassliebe mit der Stadt.
Ja.
So, aber man kommt hier, oder ich komme hier trotzdem auch nicht weg und ich möchte hier auch nicht weg.
Ja.
Obwohl ich auch viel in Berlin bin und oder viel am Pendeln bin zwischen Stuttgart und Berlin und auch immer wieder die Frage aufkommt, ja, möchte ich noch nach Berlin ziehen und so, aber kommt für mich nicht in Frage. Mir ist es auch immer wichtig gewesen, ich meine, wir machen den Club jetzt seit 14 Jahren.
Ja.
So, davor war ich hier schon aktiv im Nachtleben, als DJ, als Veranstalter, als einfach nur als Raver. So.
Ja.
Und mir war es auch immer wichtig, den Leuten zu zeigen oder auch vorzuleben, ihr könnt auch hier in der Stadt bleiben,
ja.
Hier kann man was schaffen. Wie du auch sagst, eigentlich gibt es hier auch alles. Natürlich ist es deutlich kleiner als in Berlin und es ist nicht so frei wie in Berlin oder wie in manch anderen Städten im Ausland oder so. Aber du hast hier trotzdem alles und du hast hier gute Leute und hier kommen viele Talente her. So, wir haben mit Vision Ekstase, mit David Löhlein, Rove Ranger haben wir es. Hier auch den Leuten auch, sag ich mal, weit über die Stadtgrenzen hinaus bis international so gezeigt, dass hier gute Leute herkommen können oder auch davor schon Konstantin Siebold, Shadow Obscure Shape, whatever. So, also es gab hier immer schon gute Leute, die es geschafft haben, hier aus diesem Kosmos raus was zu erschaffen.
Ja.
Und finde ich sehr wichtig, dass man da auch seine Stadt, seine Roots irgendwie nicht vergisst und auch den Leuten zeigt, hey, ihr könnt da bleiben, ihr könnt hier was schaffen und könnt ihr immer noch dann in die Welt hinausgehen.
Ja.
Ich meine, du hast dann auch diesen Schritt nach Berlin gemacht, hältst aber trotzdem irgendwie der Stadt die Treue, machst deine Partys dort, bist Resident da. Also finde ich eine sehr gute Attitude. So. Grelle Forelle, geiler Laden, so muss ich sagen. Letztes Jahr habe ich dann ja auch einmal dort gespielt, fand ich geil. Was macht den Laden so für dich besonders oder warum ist das für dich der Laden in Wien?
Du musst wissen, ich habe Techno tatsächlich in diesem Club gelernt. Also das erste Umfeld, das mich am meisten geprägt hat, war halt dieser Club. Und ich habe ja davor nicht wirklich die Möglichkeit gehabt oder die Chance gehabt, Techno-Partys im Ausland zu besuchen. Weil kurze Zeit später auch irgendwie schon die Pandemie angefangen hat. Aber so meine ersten, also die Kinder-Baby-Steps habe ich in der Grand Forelle gemacht. Zunächst natürlich am Anfang eher als Konsument und dann immer mehr als Mitwirkender. Und für mich war der Club einfach von Anfang an, die Größe war geil, das Konzept, das Team, das Licht, die Anlage, die ganze Aufmachung, die Message dahinter und die Einstellung gegenüber der Kunst, der Musik und der Community gegenüber war für mich immer etwas, was extrem mit mir resoniert hat. So. Dementsprechend war das für mich auch immer so der Laden. Und als ich dann angefangen habe, natürlich ein bisschen so in die Welt hinauszuziehen, um mir andere Läden anzusehen, andere Städte, war ich dann ganz kurz ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir dachte, hey, wow, also das soll Mutter von Haus und Techno sein. Tschüss, dann wart ihr noch nicht bei uns im Club, so mäßig, weißt du? Und war dann so am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass die Grelle Forelle nicht im selben Atemzug wie ein Tresor oder wie eine Griesmühle oder keine Ahnung, you name it, weißt du, erwähnt werden, weil dieser Club einfach so eine Qualität, angefangen von den Bookings bis hin zum Team und der Umsetzung, einfach an den Tag bringt, die einfach ganz oben mit dabei sein sollte, weißt du?
Da gab es nie Befindlichkeiten, also mit deinem Rap-Hintergrund, also die haben dich mehr oder weniger mit offenen Armen empfangen?
Lustigerweise, pass auf, einer meiner besten Freunde, mit denen ich damals als DJ sehr viel zu tun hatte, ich hatte mit dem so ein Side-Projekt und hatte eine Party gestartet, eine Partyreihe in Wien, in der Banane vom Wiener Volksgarten, wo ich damals Resident war. Und das war zu der Zeit, wo dieser ganze Miami Deep House Sound, so à la Jamie Jones, Robert James, ein bisschen so zu uns nach Europa gekommen ist. Und damit konnte ich mich krass identifizieren, weil das einfach so das erste Mal so eine Art House- oder Elektromusik war, die mit Hip-Hop und R&B-Elementen gemischt wurde, weißt du?
Ja.
Das war genauso zu dieser Zeit, 2010, sowas in die Richtung. Und hab dann mit dem Freund von mir eine Partyserie namens Disco Tales gestartet. Und da hatten wir die erste Party mit, wer war das? Danny Days.
Mhm. Geil, unfassbar guter DJ.
Ja, mit Danny Days in der Banane gemacht, war ein super Erfolg. Zweite Party mit Robert James war auch gut. Und der Dennis war gut befreundet mit den damaligen Machern von der Grellen Forelle. Da hat es den Club noch nicht gegeben, aber es war genau kurz davor, als er eröffnet hat. Und da kamen die Jungs zu uns auf die Party, haben gesagt, hey geil, wir feiern euer Konzept, wir feiern das, was ihr macht. Wollt ihr nicht eine Party in der gelben Forelle machen? Habe ich damals so verstanden an der Bar. Wo uns gefragt ist, so was, gelbe Forelle? Okay, was? Hieß ja natürlich anders jetzt. Ja. Grelle Forelle, ich habe es nur falsch verstanden. Und ich so zu Dennis, hey, lass das machen. Und dann haben wir halt angefangen in der Grellen Forelle, natürlich nicht so im riesen Stil, aber im kleinen Stil, die Disco-Tales-Partys zu machen. Und hatten dann so Leute wie die Martinez Brothers, Chez Damier. Also wir haben damals die Martinez Brothers, glaube ich, das erste Mal nach Europa geholt damals. Ich glaube 2011 war das, bin mir nicht mehr ganz sicher. Chez Damier, Carmon, ganze Apollonia-Partie haben wir gebucht und sowas.
Also direkt aber auch auf einem sehr hohen Level.
Genau. Und Dennis, qualitativ sehr hoch. Dennis war halt ein sehr, sehr krasser musikaffiner DJ oder einfach ein Charakter, der sich halt sehr viel mit dieser Musik auseinandergesetzt hat und ich habe ihm halt vertraut. Und ich bin durch ihn eigentlich ein bisschen so auf den Geschmack von elektronischer Musik gekommen, ohne das wirklich zu definieren, was ich da jetzt gerade mache. Und ich habe das halt immer nebenbei gemacht. Das war jetzt nicht wirklich, wo ich halt, ich habe da nicht wirklich gespielt oder so. Manchmal, ich habe einmal ein Opening gemacht oder so, aber ich habe das mehr als Promoter gemacht, weißt du? Und wir haben dann irgendwann damit aufgehört, Diskotests zu machen. Und ein paar Jahre später, ich habe ja natürlich meine Freundschaft zu den Jungs von der Grellen Forelle aufrechterhalten. Und ein paar Jahre später, als ich das mit dem DLV-Ding angefangen habe, haben sich unsere Wege wieder gekreuzt.
Okay. Ja, geil. Geile Geschichte eigentlich. Wie oft machst du jetzt noch oder wie oft spielst du dann noch in Wien?
Also ich habe jetzt, die letzten eineinhalb Jahre habe ich schon geschaut, dass ich alle 4 bis 8 Wochen in Wien bin. Ja. Ich habe eine Partyserie mit einem Freund gemeinsam, die heißt Impulse Techno, die haben wir gemeinsam gestartet. Da war ich am Anfang eher, natürlich war ich immer Resident DJ von der Party, bevor ich zum Resident DJ der Grellen Forelle wurde, zum ersten, und habe da neben meinen DJ-Tätigkeiten die Organisation gemacht, die Bookings, Advancing, die Logistik und habe mich da so ein bisschen hineingefuchst, was man da lernen muss oder was man da können muss als Promoter. Mhm. Ja. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich mich natürlich immer mehr von diesen Aufgaben zurückgezogen, mich mehr auf meine Musikkarriere konzentriert und habe das ein paar Jungs abgegeben, denen ich vertraue, die das gut machen, die meine Fußstapfen getreten sind. Und ich spiele jetzt selber auf meinen Partys in Wien vielleicht alle 2-3 Termine. Einmal im halben Jahr spiele ich auf der hauseigenen Veranstaltung von der Grellen Forelle, was mir einfach mein jetziges Schedule gar nicht mehr erlaubt, so viel in Wien zu sein. Ja. Klar.
Ist dann der Acid Techno Club auch dort entstanden?
Genau, der ist nicht in der Grellen Forelle entstanden, der ist in einem viel kleineren Setting losgegangen. Das Lustige war einfach, um auf dieses Thema Hip-Hop-DJ, der jetzt Techno spielt, zurückzukommen. Ich habe einfach dieses Brand erschaffen, um mir eine Plattform zu geben, die mir keiner gegeben hat. Und habe dann einfach so meine Homies und meine Jungs ein paar T-Shirts in die Hand gedrückt und habe gesagt, hey, ihr tragt das jetzt, wenn ich auflege. Und zu dem Zeitpunkt hat es ja auch noch keine schnelleren, härteren Technologie gegeben, geschweige denn von Essi-Techno. Und ich habe eine Party geschmissen, nachdem ich halt so ein T-Shirt-Release veranstaltet habe in so einem befreundeten Pop-Up-Store von einem Freund und habe so einen Club gemietet für 200-300 Leute. Den SAS Music Club war das und habe die ganze Nacht all night long alleine gespielt, für mich und meine Homies. Und habe halt angefangen bei 120 BPM Acid House up to Blood Rave, 150 BPM, weißt du? Und habe dann so eine Geschichte erzählt und meine Freunde und meine Bekannten, die auch DJs waren, die aber kein Techno gespielt haben, einfach mal zu erklären oder zu erzählen, was ich mit diesem Brand eigentlich schaffen möchte. Oh.
Da du ja dann, sag ich mal, auch schon so diesen klassischen Resident-DJ auch oder diese Erfahrung auch mitgemacht hast oder auch immer noch bist, es ist ja gerade so öfters mal wieder ein Thema, gerade bei dieser jüngeren Generation und auch bei vielen neuen jüngeren DJs, es gibt fast gar keinen Spannungsbogen mehr in so einer Clubnacht. Ne? Oder oft ist es so, Resident oder der Opening-DJ fängt irgendwie schon mit 140, 145, 150 BPM an. Und so dieser Spannungsbogen ist fast nicht mehr vorhanden. Wie siehst du das? Also als jemand, der ja eigentlich auch gewohnt ist, dann wahrscheinlich auch so eine Nacht von Anfang bis Ende zu kuratieren oder auch mal zu spielen. Oder wie du gerade gesagt hast, wenn du dann All Night Long spielst, du hast mit 120 BPM angefangen, hast das so aufgebaut. Siehst du das heute immer noch als wichtig oder hat sich das ein bisschen geändert? Oder?
Ja.
Hey du, ganz schwieriges Thema, vor allem als Promoter auch und als DJ auch. Es ist halt was... Es ist wirklich sehr.
Du machst ja heute Opening.
Ich mache heute Opening und ich freue mich extrem aufs Opening. Ich spiele auch sehr oft auf meinen eigenen Partys Opening, ja, weil ich oftmals meine Homies buche. Zum Beispiel letztens hat jetzt Parallax sein erstes Live-Set bei mir gespielt, mhm, in der Grand Forelle. Und da habe ich mir halt, also dann nehme ich mir einfach das Warm-Up her und sage, ich da geht es nicht um mich als DLV, ja, es geht einfach darum, den Dancefloor unabhängig von mir aufs Bestmögliche vorzubereiten, damit der Act einfach in dem Moment, wo es losgeht, alles geben kann, ja, nahtlos und seine Performance so darbieten kann, wie er sie wie seine Intention war. Ja. Darum geht es.
Aber das ist genau diese Einstellung, die halt, ja, ein Resident mitbringen, ja, sollte und meiner Meinung nach auch müsste. So, man muss es, man sollte sich in dem Moment zurücknehmen können, wenn man weiß, okay, ja, man eröffnet die Nacht, ja, für einen Live-Act oder auch für den späteren Headliner, ja, oder so und sollte da nicht diesen Platz schon wegnehmen, ja, im Vorfeld, finde ich.
Ja, nur weil du Records spielst, heißt nicht, dass du gleich ein DJ bist. Ein DJ hat die Aufgabe, einen Dancefloor und die Nacht perfekt abzugeben. Weißt du, was ich meine? Und ein DJ, ein richtiger DJ, der kann Closing spielen, der kann Main-Term spielen, der kann Opening spielen. Und für mich als Hip-Hop-DJ, der 10 Jahre lang Openings gespielt hat, ist das Allerwichtigste. Ja. Dein Vibe, dass die erste Nummer und der letzte Track deines Sets sind dafür verantwortlich, wie der restliche Abend verläuft. Und wenn du da nicht in der Lage bist, dich zurückzunehmen und eine Geschichte zu erzählen und den Bogen nicht zu überstrecken, dann spielst du dir nicht in die Karten, den Besucher nicht in die Karten, weil die einfach keinen Bock mehr dann haben und den Promoter nicht in die Karten. Du machst deinen Job von Grund auf falsch.
Ja.
So sehe ich 100%. Das. Ich bin da sehr, sehr pragmatisch, ich bin auch sehr hart und ich versuche mich da auch nicht zu hart jetzt irgendwie auszudrücken. Mhm. Aber das ist ist mir auch als DJ schon oft passiert, wo ich Headliner war auf Partys, dass der Typ einfach nicht wusste, was ich spiele, wie schnell ich spiele, sich einfach da selbst inszeniert hat, selbst gefeiert hat, da runtergerattert hat und mir das den Dancefloor übergibt wie so einen feuchten Lappen. So,
ja,
so. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schade und das müssen viele Leute auf jeden Fall lernen.
Ja, absolut. Kann ich so unterschreiben. Und finde ich halt echt ein wichtiges Thema, was ein bisschen, ja, zu selten irgendwie thematisiert, ja, wird. Gerade heute, wo der Sound halt überall, ja, schon deutlich schneller und härter, ja, geworden ist. Und gefühlt halt jeder Wohnzimmer-DJ, also Wohnzimmer-DJ im Sinne von Leute, die halt noch zu Hause irgendwie sitzen, auflegen und Ambitionen haben, irgendwann mal im Club aufzulegen, ja schon eigentlich recht falsch an die Sache rangehen. Ja. Weil die im Prinzip dann zu Hause sitzen oder zu Hause stehen und hauen sich selber 150, 160, ja, BPM um die Ohren. Ja. Und wenn sie dann mal im Club stehen um 22 oder 23, ja, Uhr, dann spulen sie das genauso ab.
Ja.
Ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Kann man auch wirklich nur den Leuten nahelegen.
Ja. Ich meine, gut, letztendlich soll jeder machen, wie er denkt. Ne? Ja.
Aber dann ist es auch
die Aufgabe. Wer sind wir, dass wir das denen jetzt vorschreiben?
Ja, aber es ist dann auch die Aufgabe des Promoters, so zu buchen, dass es auch Sinn macht.
100%.
Weißt du? Und natürlich kann man einem Newcomer die Chance geben, um sich zu beweisen, aber dann muss er sich halt richtig beweisen.
Genau.
Weißt du? Und es gibt halt sehr, sehr viele Promoter, die machen auch Partys aus den falschen Gründen. Die sind nicht da, um der Kultur was zu geben oder Szene schaffen zu sein, ja, oder eine Community zu educaten, weißt du? Das ist für mich Aufgabe eines Promoters, weißt,
ja,
du?
Absolut.
Nicht dem reinen Konsumverlangen nachzugeben, weißt, ja, du? Also den Leuten das zu geben, was sie wollen, sondern die Musik, die wir lieben, für die wir stehen, ist etwas sehr, sehr Wichtiges und wir müssen an diese Werte festhalten. Gerade ich, der aus sehr kommerziellem Background kommt, hat das sehr, also ich habe gelernt, das sehr ernst zu nehmen, weil sonst
wiederholen sich die 2000er wieder.
Ja. Absolut, ja. Nee, also ich meine, ich mache jetzt hier das Booking seit 14 Jahren, seit dem ersten Tag. Und unsere Residents sind, also natürlich kamen über die Jahre neue hinzu, aber die meisten sind halt schon fast von Anfang an mit dabei oder kamen halt nach ein, zwei, drei Jahren dazu, aber sind teilweise schon sehr lange hier am Start. Und egal, wer Neues dazukommt, ist mir immer wichtig, dass ich weiß, ich kann den Opening spielen lassen, ich kann den in Closing spielen lassen, ich kann den in Peak-Time spielen lassen. Und der kann das jeweils mit gutem Gewissen und auch ohne sich zu verstellen und auch mit der Professionalität abliefern, so dass ich mir gar keine Gedanken machen muss.
Bestes Beispiel, mein erster Resident DJ, Derek Raw, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, Supporter von der ersten Minute, war an meiner Seite zunächst als Raver. Er war immer DJ, aber er hat das nicht ambitioniert verfolgt, weißt du? Ich habe ihn dann dazu gedrängt, DJ zu werden. Aber er war zuerst an meiner Seite, hat mir über die Schulter gesehen, hat die Nächte besucht, die Nächte beobachtet und hat dann die ersten Schritte gemacht, weißt du, was ich meine? Ich habe versucht, immer so ein Guide zu sein, um den DJs, den ich halt bei mir da im Roster habe, ein Verständnis dafür zu geben, was mir wichtig ist, weißt du? Und das ist ein wichtiger Ansatz, einfach. Das ist auch das, was wir hinterlassen am Ende des Tages, weißt du? Und so wie du sagst, ich kann den jetzt heute Closing spielen lassen, morgen Peak Time und in zwei Wochen das Opening und ich weiß, dass ich dem blind vertrauen kann.
Ja, genau. Ja, ganz wichtig. Gut, inzwischen lebst du in Berlin?
Ich lebe in Berlin.
So, und der Step wurde dann von Wien nach Berlin gemacht. Warum?
Ja, ich bin in Berlin gezogen, Anfang 2021. Mitten in der Pandemie, bla bla, mir ist einfach der Kopf, die Decke über den Kopf gefallen, so, weißt du? Ich habe in Wien einfach, es war alles zu eng, ich war einfach nicht zufrieden mit mir selber und ich bin halt jemand, der hat verstanden, dass ich mich einfach aus dieser Komfortzone, aus dieser Sicherheit, in der ich mich gerade so wiege, rauskatapultieren muss, um wirklich diesen Schritt zu wagen, mein Leben in die Hand zu nehmen. Das war eine ganz, ganz, ganz klare persönliche Entscheidung. Hat eigentlich tatsächlich nicht viel mit Berlin an sich zu tun gehabt. Der einzige Grund, weshalb ich nach Berlin gezogen bin, ist, weil ich meinen heutigen besten Freund, fast wie mein Bruder und Booker und Manager Fabio Venezia kennengelernt habe. Und der war für mich wie ein Schutzengel und einfach auch der Grund, weshalb, und er hat mir eine Richtung gezeigt, weißt du? Und ich habe mich einfach in seine Richtung bewegt. Und das ist der Grund, weshalb ich nach Berlin gezogen bin.
Ja. Der saß hier übrigens auch schon mal. Für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch den Real Talk mit Fabio an.
Hey, der Grund, weshalb ich nach Berlin gezogen bin, ist, dass ich diesen Real Talk gesehen habe, wusste ich, okay, Fabio ist ein Straighter. Ich schwör's dir.
Ach komm.
Ich schwör's dir, das ist der Grund, weshalb ich nach Berlin gegangen bin, dass ich dieses Video gesehen habe, dieses Interview mit euch beiden. Weil ich mir das angesehen habe, ich dachte mir, okay, dem Typen gar nicht vertrauen.
Ja, Wahnsinn.
Geil. Wirklich.
Das ist doch geil. Wie hat Berlin dich aufgenommen?
Ich glaube, sehr gut.
Ja. Also fühlst du dich wohl?
Also ich fühle mich sehr wohl. Also ich komme natürlich aus Wien, der schönsten Stadt der Welt. Aber ja, hey, Berlin war für mich hauptsächlich die Umgebung. Weißt du, die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe. Und das war das erste Mal das Gefühl, dass ich in meiner kreativen Laufbahn ein Umfeld hatte, das mir das Gefühl gegeben hat, wachsen zu können. Wo es keinen Neid, keine Konkurrenz gegeben hat, sondern wirklich Empowerment. Und da muss ich nochmal, Shoutout an Fabio, wirklich, der hat mich in eine Gruppe von Menschen hineingebracht, die mir einfach das Gefühl gegeben haben, ich kann was, weißt du?
Ja, geil. Ja, ihr wirkt ja auch, also das ganze, sag ich mal, Voxnox Thrust Agency Umfeld oder das ganze Kollektiv, merkt man schon, dass ihr euch, also dass ihr nicht alle nur Business zusammen macht, sondern dass ihr euch alle mögt und dass ihr auch wirklich zusammensteht und alle an einem Strang zieht.
Ja. So, also. Das ist das Wichtigste, ganz ehrlich, am Ende des Tages, weißt du? Natürlich gibt es Business-Bekanntschaften, Business-Opportunitäten, aber am Ende des Tages, mit wem willst du Brot brechen, weißt du? Und diese Menschen sind mir echt ans Herz gewachsen und ich tue alles für die und das ist einfach, und die tun alles für mich und es ist ein unglaublich schönes Gefühl zu haben, weißt du?
Ja, sehr gut, sehr gut. Familie,
so ist es.
Release Day hast du heute auch noch?
Ja.
Ein Thema nach dem anderen. Party, Release Date, Real Talk.
Real Talk, alles
dicker. Ja, heute Collabo-EP erschienen mit den Blebende Mono-Jungs.
Die erste Single-Auskopplung.
Ja.
Ah, genau, okay. Genau. Heute ist der Single-Release, also ein Radio-Edit von unserem Leading-Track Demons and the Ghost auf Voxnox erschienen. Ist schon mein zweites Release auf Voxnox. Und Blebende Mono, was soll ich zu denen sagen? Das sind meine absoluten Lieblingsproduzenten. Sind mir sehr ans Herz gewachsen. Auch immer große Vorbilder gewesen, was Produktion angeht. Und es ist für mich eine sehr, sehr große Ehre, heute mit denen auf einer Platte erschienen zu sein, also oder auf einem Track.
Ja.
Und ja.
Ja, es sind auch super sympathische Jungs. Wir hatten die auch schon hier. Super nett,
ja.
Super cool. Ich finde diesen Track mit diesem Bushido-Sample.
Ja, Crackland. So habe ich genau, die kennengelernt.
Ja, ich kenne es auch daher.
Da habe ich die kennengelernt. Ich denke mir so, welche Motherfucker haben sich getraut, Bushido in den Techno-Track zu samplen, Alter.
Ja, absolut. Und dann, ich wusste nicht, dass sie eigentlich Franzosen sind, weil du gehst ja nicht davon aus, dass irgendwie in Anführungszeichen jemand aus dem Ausland oder Ausländer ein Deutschrap-Track oder Deutschrap-Vocals in einem Techno-Track verarbeitet, ja.
Als ich die kennengelernt habe, ich laber die so auf Englisch an, die so, nee, hey, wir sprechen schon Deutsch. Ich so, was laber nicht, ich spreche besser Deutsch als mein Vater.
Ja, ja stimmt. Ja.
Genau.
Und wann erscheint dann die komplette EP?
Also die komplette EP sollte nächste Woche auf allen Plattformen erscheinen. Es sind 4 Tracks, plus dem Radio-Edit von Demons and the Ghost, der heute erschienen ist. Platte kommt dann ein bisschen später, gibt natürlich auch immer ein bisschen Komplikationen mit den Record Plans.
Ja.
ja, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist auch meine erste Platte auf Voxnox. Die erste Platte, also meine erste EP kam nur digital raus. Dementsprechend ist es eine sehr große Ehre für mich. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Ja. Habt ihr da noch vor, mehr zusammenzumachen oder war es jetzt erst
Puh, mal so definitiv. Projekt, also definitiv, es war auch meine allererste Kollabo, die ich jemals mit jemand anderem gemacht habe und dann auch gleich mit 2 Jungs. Mhm. Aber so, ich habe die halt kennengelernt, so über Fabio und wir sind ab und zu mal abgehangen und Vibe einfach da und ich so, hey Burschen, hey, lasst uns mal was gemeinsam machen, weil ich hatte ja auch ein bisschen dahinter Gedanken, weißt du, ich wollte immer wissen, wie die produzieren und so. nee, aber weißt du, ich war halt immer sehr, sehr inspiriert von deren Sound und von deren Sounddesign und den Arrangements und deren Konzepten und dass die da halt diese ganzen Rap-Lyrics immer in ihren Tracks verarbeitet haben, habe ich da auch irgendwie so eine Schnittmenge gesehen von unseren Welten. Und es war dann nie wirklich was Konkretes geplant, aber es war dann irgendwann mal so, es war im Sommer vor einem Jahr, ruft mich Baptiste an und sagt so, hey, was machst du? Unser Computer ist ausgefallen, können wir bei dir ins Studio, lass uns mal was starten. Und da hatten die so einen Loop mit so einem Vocal-Job und sind zu mir gekommen und ich habe gesagt, okay, passt, geil. Voll ungewohnt, wisst ihr, mit 2 Jungs zu arbeiten. Der eine macht das. Ich sitze da in der Mitte und für mich war es mega schwierig, irgendwie so zuerst so diesen ersten Step der Kommunikation zu etablieren, weißt du. Und ich wollte auch nicht zu, wie soll ich sagen,
zu pushy
sein, sondern ich wollte das auch, dass es wirklich eine Kollabo ist und dass wir da aufeinander eingehen. Und dann hatten wir halt diesen Drumloop und ich so, okay, passt, klingt schon mal geil, aber das, was ist das so, weißt du? Wir verlassen dieses Zimmer nicht, bevor wir ein Thema haben. Und dann bin ich da gesessen, habe halt versucht, Progressionen zu schreiben, Melodien, irgendwas, ein Thema eben. Und es ist so 2-3 Stunden später, bei alle Köpfe schon so am Rauchen und dann hatten wir das. Und so ist der erste Track entstanden, das Wachtraum. Ist der fertige Track und dann haben wir im Verlauf der nächsten 1-2 Monate ein paar Sessions gemacht und einen Track nach dem anderen runtergeballert. Und das Geile ist halt, die Jungs sind super, super sophisticated, was Produktion angeht. Ich bin, glaube ich, auch ganz gut unterwegs und ich konnte meine Ideen und ihre Vorschläge und meine Vorschläge ganz gut quasi unter Dach und Fach bringen, sodass wir nach ein paar Sessions echt die EP fertig hatten.
Ja, geil. Bist du sonst eigentlich jemand, der überwiegend alleine eigentlich immer bisher dann alleine produziert hat? Also brauchst du eher so diese Ruhe? Bist du so ein Eigenbrötler in dem Sinne? So?
Du gar nicht. Also ich genieße schon mit Leuten. Also zum Beispiel mein bester Freund Dominik, der heute auch da ist, der war immer Teil von meinen Produktionssessions. Mhm. Der ist immer neben mir gesessen, obwohl er nichts, also der hat schon mit Techno zu tun, aber ist kein DJ oder Produzent. Und der war immer für mich so eine Stütze. Ich konnte immer anhand seiner Reaktionen so ein bisschen herausfinden, ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde, weißt du? Ja. Ich genieße da schon irgendwie so dieses soziale, kommunikative innerhalb einer Musik-Session. Ich kenne das ja auch aus den damaligen Hip-Hop-Sessions, weißt du? Da sitzt du mit dem Rapper da oder mit dem Künstler und du zeigst ein paar Loops vor und dann sagt er, okay, geil, und dann entwickelst du gemeinsam eine Idee. Das finde ich schon ganz geil. Aber bis dato hat sich das halt im Techno für mich nicht ergeben gehabt.
Ja, verstehe. Du hast als Hip-Hop-Producer mit Fruity Loops gestartet.
Fruity Loops, dann Logic. Genau, okay. Genau, von Fruity Loops auf Logic. Und als ich mit Techno angefangen habe, habe ich dann gesagt, okay, ich brauche was komplett Neues, weil ich wollte nicht zurück in meine alten Patterns verfallen, weißt du, alten Workflows und so. Ich wollte halt von Grund auf neu Musik produzieren. Und da hat halt ein neues System für mich maßgeblich einen Unterschied gemacht.
Jetzt Ableton?
Noch immer, ja. Genau.
Okay. Auch spannendes Thema war Exhale Compilation.
Ja.
Kann man natürlich auch, sag ich mal, nur gratulieren.
Danke.
Wird wahrscheinlich viele interessieren, die da zugucken. Versuchen ja auch immer so ein bisschen was mitzugeben an Tipps oder so. Ich meine, viele Produzenten werden für dieses im Prinzip ein Traum sein, auf so einem Label wie Exhale bei Amelie Lenz zu releasen. Wie,
ist auch ein Traum für mich.
Glaube ich. Wie kam es zustande?
Und
hast viel Geduld gebraucht?
Also du, ich habe generell extrem viel Geduld, seitdem ich Techno mache. Also das ist auf jeden Fall eines meiner Stärken geworden. Aber nee, das mit Amelie, das geht schon viel weiter zurück. Amelie war, glaube ich, neben ein paar anderen DJs, also größeren DJs, einer meiner allerersten Supporter. Jemand, der mich maßgeblich geprägt und supportet und unterstützt hat von Anfang an. Also als dieser Soundclash war und dann Rave Instructor plötzlich so super duper durch die Decke gegangen ist, obwohl der Track noch nicht mal released war. Diese EP, also die Rave Instructor EP, wurde von so ziemlich jedem Label rejected, dass du dir eigentlich vorstellen kannst. Also ich war echt so am Ende kurz so, okay, was mache ich jetzt? Und du hast ja vorher die Jungs Marco und Louis erwähnt, mit denen ich noch immer eine gute Freundschaft habe. Also ich kenne die schon relativ lange. Und vor allem am Anfang habe ich sehr viel mit Marco gesprochen, der mir auch so ein bisschen Tipps und ein bisschen wegweisend für mich war. Und der hat zu mir gesagt, hey Dicker, release den Track doch alleine oder release die EP doch alleine, du brauchst niemanden. Wenn du ein bisschen Hilfe brauchst, ich kann dir Tipps geben, aber du musst der Track, obwohl, weißt du, diese Art Techno hat ja mit den Jungs nichts zu tun gehabt, aber er hat halt trotzdem das Verständnis zu verstehen oder zu sehen, was für ein Potenzial dieser Track oder diese EP hatte, weißt du? Und habe mich dann entschlossen, quasi die EP auf Bandcamp selbst zu releasen, mit der Unterstützung von einem Freund von mir, der als Publisher für ein bisschen andere Sachen tätig ist. Mhm. Der hat mir dann geholfen, das alles auf Spotify und Beatport, aber quasi zu vertreiben. Und ist dann irgendwie über Umwege Promopool technisch an Amelie gelangt. Und ich werde diesen Tag nie vergessen, ich schwör's, der Rafa, so ein sentimentaler Moment für mich. Das war der Geburtstag von meinem besten Freund, mitten in der Pandemie. Sitze ich in der Küche und bekomme auf Instagram ein Video geteilt von irgendjemandem aus Paris. Sagt so, hey, I think someone played your track at Possession in Paris. Ja. Und ich so, what the fuck, okay, wer kann das sein? Ich schaue so Line-Up, ich so, wer kann das sein? Kriege ich noch ein Video. Noch ein Video. Amelie Lenz spielt Rave Instructor auf der ersten Possession, so in der Pandemie, wo halt irgendwie was ging.
Krass.
Und ich bin zusammengebrochen. Ich so, what the fuck, das ist das Heftigste, was mir je passiert ist. Also ich hätte mir das niemals erträumt. Das war immer ein Ziel von mir, dass eine Amelie Lenz einen Track von mir spielt. Ja. So damals, weißt du. Ich bin straight zu mir nach Hause ins Bett, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt aufwache, dass ein Traum vorbei ist. So, weißt du? So war das für mich. Ungelogen, ich schwör's dir. Und nachdem haben Amelie und ich immer so ein bisschen Kontakt gehalten. Die hat mich immer wieder gefragt, hier hast du Tracks, schick mal was. Und ich habe mich lange Zeit nicht getraut, ihr was zu schicken, weil ich mir dachte, hey, wenn ich diese eine Chance verkacke, wird die nie wieder eine Mail von mir öffnen, weißt du? Ich werde verschwinden. Dann war es irgendwie so, hat die den Exhale-Livestream in Antwerpen, glaube ich, gemacht, mit wo auch Max gespielt hat und Hardone und so. Und ich schicke halt Tracks. Und ich habe 10 Tracks geschickt oder sowas. Und ich dachte von jedem, dass sie definitiv einen spielt, aber nicht den einen. Und das war der Teufel.
Ah, okay.
Genau. Und dann hat die den gespielt und dann kam der Track halt raus und so weiter und so fort. Und so ist unser Kontakt halt immer aufrechterhalten gewesen, weißt du. Und dann irgendwann einmal hatte ich eine Party mit Regal. Ich glaube, das war die Dreier- oder Vierjahresparty von SC Techno Tech Club in Wien. Und da war sein Manager, der Max, auch dabei, der quasi Label-Management macht für Amelie. Und ich habe ihm halt so neue Tracks vorgespielt. Und er sagt so, hey, passt, schick mal durch. Ich kann dir nichts versprechen, aber schick mal durch, ich kann dir mal zeigen. Und so hat es dann halt irgendwann mal geklappt, dass ich dann auf Excel komme.
Ja, geil. Genau. Also, liebe Leute, Geduld mitbringen und ganz wichtigen Punkt oder auch guten Punkt, finde ich, den du gerade gesagt hast, lieber sich ein bisschen länger oder auch gefühlt vielleicht zu lange überlegen oder beziehungsweise warten, bis die Tracks auch on point sind und so stark sind, dass man die mit gutem Gewissen und mit voller Überzeugung rausschicken kann, weil wie du sagst, wenn du irgendwie halbgares Produkt ablieferst oder Tracks, die nicht on point sind, vor allem bei großen DJs oder großen Labels oder beziehungsweise generell bei irgendwelchen etablierten Künstlern, Künstlerinnen, wenn die nicht on point sind und ihr die abliefert, dann hören die sich die nächsten nicht mehr an.
Ja, so. Und das Wichtige ist auch, ich habe auch verstanden, nur weil der Track jetzt heute produziert ist und heute fertig ist, also Exhale, also Der Teufel kam ein Jahr später raus, Der Pack kam ein Jahr später raus, meine Blame the Mono EP kam ein Jahr später raus. Du musst mit deiner Musik insofern so ein bisschen in die Zukunft blicken können, weil in dem Moment, wo der Track rauskommt, wenn du nur irgendeinem Hype, sowas, wie du vorher schon gesagt hast, irgendwie so etwas, was gerade trennt, dem Schema nachproduzierst, zu dem Zeitpunkt, wo der Track draußen ist, kann das schon längst vorbei sein. Das heißt, du musst immer, und das ist, um wieder auf das Thema von ganz vorher zurückzukommen, deine Musik, deine Kunst muss wirklich aus deinem Herzen stammen. Weil wenn deine Musik ehrlich ist, dann wird das jedem Trend, jeder Wave standhalten, weißt du? Und es bleibt gute Musik.
Ja, absolut. Gut, vielleicht abschließend noch kurz einen Ausblick, was sonst so die nächste Zeit bei dir ansteht.
Ja, so einiges. Also Juli spiele ich das erste Mal in den Staaten. L.A. in New York, freue ich mich extrem. Dann spiele ich in China, Shanghai und Beijing. Habe zwei Showcases in der Türkei, Ankara und Istanbul, auf die ich mich sehr freue. Ich spiele das erste Mal auf Ibiza, bei Excel in DC10. DC10,
ja.
Genau. Mache jetzt so ein paar schöne Steps, auf die ich mich sehr gefreut habe, so auf größere Bühnen. In Holland auf jeden Fall. Genau. Und weiterhin versuche, meinen besten Job zu tun. So.
Ja. Geil. Also heißer Sommer.
Heißer Sommer.
Alles klar. Ja, geil. Dann danke ich dir, dass du da warst.
Danke für die Einladung, wirklich.
Cooler Talk gewesen. Und dann sehen wir uns nachher noch im Club.
Danke dir.